Ich wusste damals nicht, was ich tat und warum ich das tat. Und irgendwann gab es dann einen Wohnortwechsel und somit auch den Frauenarztwechsel. Und als ich dann erzählte, ja, ich nehme hier die Pille durch. Und er so, wie, sie nehmen die Pille durch? Ich so, ja, hat mir der Kollege vorher empfohlen, weil ich so krasse Schmerzen habe. Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall, sie setzen die Pille jetzt erstmal ab und geben ihrem Körper Zeit, sich zu regenerieren. Und dann bin ich an meinen ganz eigenen Weg gegangen, der immer von den Ärzten begleitet war, allerdings selten für gut befunden.
Eine lebensverändernde Diagnose brachte meine Gästin Alexandra dazu, sich genauer mit ihrem Körper zu beschäftigen. Mit Hormonen, mit dem weiblichen Zyklus im Allgemeinen und auch mit der sogenannten Pille. Ein ganzes Jahrzehnt lang hat sie ihrem Körper dieses Gift, wie sie es selbst nennt, zugefügt, ohne ein Bewusstsein darüber zu haben, was sie sich eigentlich damit antut. Es kam dann, wie es kommen musste. Nach mehreren schweren OPs und Bangen um ihr Leben und ihre Gesundheit hat Alexandra ihr Leben dann auf den Kopf gestellt. Heute ist sie Unternehmerin und hilft anderen Menschen dabei, mehr Nachhaltigkeit, Gesundheit und Natürlichkeit in ihr Zuhause zu lassen. Freut euch auf eine sehr angenehme Gesprächspartnerin mit einer sehr interessanten, inspirierenden Geschichte und einer, wie ich fand, sehr angenehmen Stimme und Art und Weise zu sprechen. Eine sehr beruhigende Art und Weise zu sprechen, auch wenn der Inhalt nicht leicht war. Viel Spaß und Freude beim Hören. Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Bei mir zu Gast ist heute Alexandra. Sie ist Gründerin eines Start-ups für nachhaltige Reinigungsmittel in der Stadt Jever, wie das Bier Jever. Das alleine ist schon etwas sehr Besonderes. Doch warum Alexandra auf die Idee kam, mehr Natürlichkeit und Nachhaltigkeit in ihr Leben zu holen, erzählt sie uns gleich selbst. Das und noch mehr. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Alexandra.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt.
Wir fangen mal mit dem Norden an, mit der Stadt Jever. Und zwar hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass der Norden, dass Jever, die Stadt Jever zu deiner neuen Heimat geworden ist. Und das war ja nicht schon immer so. Eine Bekannte, hattest du mir gerade auch verraten, hat zu dir gesagt, du bist eine sogenannte tadschikische Schweben aus dem Norden. Das heißt, du hast einige Heimaten. Vielleicht fangen wir mal da an. Warum ist der Norden dir so ans Herz gewachsen? Und da kannst du gerne ein bisschen ausholen, wo deine Reise begann.
Meine Reise begann 83, kann ich jetzt hier so offen sagen, in Tadschikistan.
Sag doch mal das Land. Ich glaube, das war ein bisschen...
In Tadschikistan.
Tadschikistan, jawohl.
Das ist in Zentralasien genau mittendrin. Und aufgrund von einem Bürgerkrieg, der entfacht ist, sind wir 94, sind meine Eltern dann mit mir nach Deutschland geflüchtet. Und in Deutschland sind wir dann im Schwabenländle gelandet. Und da habe ich mein ganzes Leben eigentlich verbracht. Ich bin dort zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, meine Ausbildung, hatte einen richtig guten Job bei einem IT-Unternehmen. Und ja, irgendwann kam dann das Leben dazwischen. Und so mussten wir, mein Mann und ich, in den schönen hohen Norden ziehen, nach Jever. Berufsbedingt. Mein Mann ist Naturfarbenhersteller und hat seine Fabrik hier im Norden. Und anfangs ist er noch gependelt, aber da war uns sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert. Für uns beide nicht, auch für das Business nicht. Und ja, im März 2019 sind wir dann nach Jever gezogen. Und hier wird durch die Nähe zur Nordsee, durch das Wattenmeer, durch die Gezeiten nochmal die raue Natur viel deutlich sichtbarer. Also am Anfang sind wir dann immer ins Meer gefahren und waren da und kein Wasser war da. Ich dann immer zu meinem Mann, was ist da los? Warum ist da nie Wasser da? Ich verstehe das nicht. Und wenn man dann hier lebt, setzt man sich damit auseinander, ne? Und es gibt dann eben die Flut und die Ebbe und man muss sich danach richten. Sonst ist man immer da, wenn das Wasser nicht da ist. Blöd ist, ja. Und das Tolle am Norden, warum ich mich hier wohlfühle, ist, ich bin hier noch mehr mit der Natur verbunden. Ich kriege hier viel mehr mit, wie krass wir Menschen die Umwelt verschmutzen und was Kleinigkeiten schon ausmachen. Und die Natur ist einfach schön, die Nordsee ist schön und mir geht es hier auch mit dem Asthma und der Hausstaubmilbenallergie geht es mir viel besser hier oben. Ja, der Norden ist schön, auch wenn nicht freiwillig gewählt.
Schön. Ja, manchmal wählt die Heimat einen aus und nicht andersrum.
Ja.
Ja, das war bei mir auch so. Heute bin ich in Herborn, das ist eine kleine Stadt in Hessen, und ich fühle mich ja so wie noch nie zuvor wohl. Und das war auch eher ein Zufall, warum wir hergezogen sind. Das ist tatsächlich so. Wie
Wo wart ihr denn
schön.
vorher?
Also ursprünglich komme ich ja aus Kasachstan, das ist
Ja.
auch nicht weit weg von deiner Heimat.
Ja.
Und gelandet sind wir in Siegen, das ist gar nicht so weit weg. Das ist eine Stadt im südlichen Nordwestfalen.
Ja.
Und der Liebe wegen bin ich dann 40, das sind gar nicht, wie gesagt, weit weg von Siegen, 40 Kilometer weitergezogen in das benachbarte Bundesland, weil mein Mann aus Marburg kommt. Und Herborn war dann unsere Wahlheimat, weil das genau in der Mitte lag, damit wir weiterhin unseren Jobs nachgehen konnten. Haben uns dann für Herborn entschieden und sind dann jahrelang, mein Mann immer noch, aber ich ja nicht mehr, dann in die jeweiligen Richtungen gefahren. So war
Ja.
Herborn, so ist Herborn unsere Heimat geworden, und hier fühlen wir uns aufgrund vieler Dinge und Argumente sehr wohl. Alexandra, wie spannend. Also Gehzeiten und Flut und Ebbe. Ich konnte das so ein bisschen nachfühlen, ohne natürlich jetzt, ich bin kein Meerkind oder kein Küstenkind. Wenn du sagst, man muss sich darauf einstellen oder man ist so mit der Natur verbunden und sieht das ja auch. Also du bist dann auf einmal am Meer und das Wasser ist weg. Das heißt, das ist praktisch sichtbarer, ne? So wie als wenn du morgens aufstehst und die Blätter sind auf einmal grün oder auf einmal da, ne, nach einer kahlen, langen Winterzeit. Was mich interessieren würde, wenn du sagst, man ist so mit der Natur verbunden, sieht man das an den Menschen irgendwie? Hat Flut und Ebbe auf die Menschen irgendeinen Einfluss? Also bewegt man sich parallel zur Natur oder weißt du, wohin die Frage geht?
Also ich glaube, das Witzige ist ja, wir sind ja hergezogen, ne? Auf dem Schwäbischen heißt es neigschmeckt.
Okay.
Und wenn man so die Einheimischen, die hier geboren sind, die hier schon seit Generationen leben, die sind gar nicht so häufig an der Küste. Also die Küste ist hier von Jever so mit dem Auto, je nachdem, eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Und die Einheimischen sind gar nicht so oft am Wasser. Die schätzen das nicht so krass, wie wenn du jetzt, wie ich, ein totales Bergenkind bist. Ich bin in den Bergen geboren. Tadschikistan hat 97% Berganteil. Dann in Süddeutschland, am Rande der Schwäbischen Alb, hatte ich auch immer Berge um mich herum. Und hier plötzlich dann alles flach. Hier sagt man, man sieht schon montags, wer sonntags zum Kaffee kommt, so heißt es, glaube ich, weil es so krass flach ist. Und so die Einheimischen, weiß ich nicht, ob die das, also habe ich ganz wenige kennengelernt, die das so krass zu schätzen wissen. Ich merke halt, dass ich, wenn ich mit den Zyklen der Natur lebe, dass es mir dann richtig gut geht. Es gibt immer so ein Auf und Ab. Es gibt, nach der Ebbe kommt die Flut. Und man sieht einfach so die kleinsten Auswirkungen. Jetzt ist Fischer-Saison gewesen, also wo ganz viel Fisch aus der Nordsee geholt wurde. Und man kann die Uhr danach stellen, bis man so die kleinen Fischernetze am Strand findet. Und da sieht man einfach so die Auswirkungen so extrem, finde ich, ne? Das ist, die fischen ja weit in der See draußen und direkt am Strand präsentiert sich dann das Ergebnis, ne? Der ganze Umweltschaden, den die damit anrichten, ohne es selbst zu wissen oder selbst zu merken, weil man sieht es eben nur am Strand beim Laufen.
Woher
Und
kommt diese? Ja, entschuldige bitte.
ich wollte nur anmerken, ich mag halt, dass es mir besser geht, wenn ich mit den natürlichen Zyklen, es sind ja nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch der Mondzyklus spielt eine große Rolle für mich, wenn ich da einfach mitgehe und mich in gewissen Phasen nicht zwinge zu etwas oder nicht selber fertig mache, wo ich sage, auch Mensch, warum bin ich denn heute so müde? Ja, weil es einfach angesagt ist, mal zu ruhen und mal dem Körper eine regenerative Pause zu gönnen.
Alexandra, woher kommt diese Verbundenheit zu der Natur? Hattest du das schon immer oder kam das durch irgendwas Besonderes?
Das kam, da hat mir das Leben einen von Latz gekriegt.
Okay, ja.
Das war, also, dass das alles eine Auswirkung hat, das habe ich schon als Kind bei meiner Mama gelernt. Die ist immer, wenn die mit mir spazieren war, hat die immer gesagt, guck mal, hier liegt Müll, das heben wir jetzt auf und bringen es in den nächsten Mülleimer. Und ich war dann als Kind bockig und habe gesagt, ich habe es aber nicht hingeschmissen. Das waren so Bonbonpapier oder irgendwas. Und dann sagt meine Mutter, ja, du hast es nicht hingeschmissen, aber du lässt es liegen.
Interessant.
Also habe ich als Kind gelernt, auch wenn es nicht mein Müll ist, ich heb's trotzdem auf und bring's zum nächsten Mülleimer. Wir sind auch in einem Land aufgewachsen, wo es jetzt nicht selbstverständlich war, dass man immer Wasser hatte, wo es nicht selbstverständlich war, dass immer Strom zur Verfügung stand. Also es waren immer so Stoßzeiten, wo man Strom hatte und dann Zeiten wieder, wo es nichts gab. Und letztendlich habe ich in Deutschland so den Anschluss wieder verloren, ne? Weil hier sind wir in einer Wohlfühlgesellschaft gelandet, wo alles auf Knopfdruck verfügbar war. So viel, wie man wollte, im Überfluss, ne? Strom ist immer da, Wasser ist immer da, Heizung war immer warm im Winter. Das war so, ach, ist ja alles auf Knopfdruck vorhanden. Und ja, da habe ich jahrelang nicht drüber nachgedacht und habe dann wie jeder andere mein Leben gelebt. Und 2013 kam dann eine krasse Diagnose. Ich habe die Diagnose Endometriose bekommen und musste aufgrund dessen im April 2013, ist jetzt fast genau 10 Jahre her, ich glaube sogar auf den Tag genau 10, den nachgucken.
Ist das so? Unglaublich, ja, okay.
Musste ich notoperiert werden. Und ja, dann kam dann eben, also die Diagnose stand schon vorher fest und während der OP kam dann eben die Bestätigung, dass ich Endometriose habe, Myome und Schokozysten, was
Kannst du
alles.
uns, Alex, entschuldige, zwischendurch mal kurz erläutern, was das genau bedeutet? Die Diagnose wird wahrscheinlich nicht von jedem ja.
Ja, Endometriose betrifft tatsächlich jede 10. Frau. Und bedeutet, dass sich Gebärmutter ähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutter befinden, sich aber wie eine Gebärmutter verhalten. Das bedeutet, wenn man dann in der Periode, wenn man die Periode hat, dass die Zellen dann mitbluten. Die setzen sich an diversen Organen fest. Es gibt Fälle, wo es auch im Gehirn nachgewiesen wurde. Es kann sich in der Lunge festsetzen und dann schwillt es eben an und blutet dann einfach so in den Körper hinein und schwillt dann auch wieder ab. Ne? Das ist dann wie eine Gebärmutter, die halt anschwillt und abschwillt und dann eben die Blutung hat. Und die Blutung, die man dann so im Körper hat, verursacht eben krasse Entzündungen, furchtbare Schmerzen. Das hat, also es befällt diverse Geschlechtsorgane auch bei der Frau, was sehr viele Nebenwirkungen außerhalb der, nicht nur die Schmerzen, sondern eben auch zum Beispiel ungewollte Kinderlosigkeit. Ja. Also richtig, eine richtig krasse Diagnose. Die habe ich, wie gesagt, 2013 bekommen und bin dann auch operiert worden. Leider ohne, weil es eben eine Not-OP war, ohne richtig eine Aufklärung, was das alles bedeutet und was dann so auf mich zukommt und wie ich denn jetzt damit leben kann. Und dann.
Genau, wie ging es weiter? Also du hast gesagt, die Diagnose war so der Anfang wieder. Also du hast dich dann danach wieder erinnert. In Deutschland war so eine Ruhe eingekehrt. Du hast gesagt, es war alles verfügbar. Du musstest dir keinen Gedanken mehr machen über das Wasser oder über die Verfügbarkeit des Wassers. Und vielleicht lag ein bisschen weniger Müll auf der Straße rum, weiß ich nicht. Und auf einmal hat das Leben dich wieder zum Nachdenken gebracht, diese Not-OP. Was passierte danach? Vielleicht in groben Zügen zu beschreiben. Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, womit du dich beschäftigst und was dein Start-up-Unternehmen, was das so macht. Das machen wir, halten wir die Spannung mal hoch. Ja. Erzähl uns gerne, wie es weiterging und wie du dann wieder zu diesem, ja, zu dieser Nachhaltigkeit oder dem Gedanken, die Nähe zur Natur zu suchen, wieder zurückkamst.
Ja, das war richtig heftig. Also ich wurde im April 2013 operiert und ungefähr 4 oder 6 Wochen später saß ich dann beim Operateur, der mich operiert hat, wieder am Tisch und dann hat er mich untersucht und dann sagte ich, also die OP war furchtbar, ich habe mich noch nicht erholt, ich kann kaum laufen, kaum sitzen, ich habe immer noch so krasse Schmerzen, warum? Und seine Antwort war, ja, er kann sich es auch nicht erklären, weil normalerweise dauert es so in der Regel 3 bis 4 Jahre, bis dann die nächste OP ansteht. Und ich so, wie nächste OP? Moment mal, also ich hatte jetzt eine, das reicht mir. Ich hatte vorher noch nie im Leben eine OP, ich hatte nie so was Krasses erlebt, wie ich da erlebt hatte. Und er sagte, ja, das ist so, das ist eine chronische Krankheit, die wird immer wieder kommen und damit müssen sie jetzt leben. Mhm. Und wir können ihnen anbieten, künstliche Wechseljahre, werden sie schwanger oder OP. Mhm. Und dann war ich erstmal total baff, weil für mich war okay, OP, man schneidet alles raus, was nicht dazugehört, dahin gehört und fertig ist die Laube. Mhm. Ja, dem war nicht so. Mhm. Sondern der hat es eigentlich verschlimmert. Also ich war 4 Wochen später, sah ich eigentlich genauso aus wie vorher. Und dann war für mich klar, okay, ich mache nie wieder so eine OP. Ich war völlig traumatisiert. Ich war total neben mir. Also ich war nicht mehr ich selbst, weil ich das gar nicht. Für mich war das nicht nachvollziehbar, wie das sein kann, dass man operiert und es bringt gar nichts. Warum hat man mich dann überhaupt operiert? Und so kam das dann, dass ich mich dann mit der Diagnose angefangen habe, auseinanderzusetzen. Woher kommt Endometriose? Warum befällt die überhaupt die Organe? Und was bedeutet das überhaupt? Und
was hast du herausgefunden?
Für mich war schnell klar, also ich hatte schon mit 16 die Pille angefangen zu nehmen, damals vom Frauenarzt einfach so verschrieben, ohne irgendeine Aufklärung, sondern ich bin hin, habe gesagt, ich hätte gerne die Pille, der so, okay, hier, bitteschön. Dann irgendwann so 1,5 Jahre später bin ich wieder hin und gesagt, also ich habe immer so krasse Schmerzen, wenn ich meine Tage habe. Ich kann fast nicht laufen, ich muss dann immer Schmerzmittel nehmen, irgendwas stimmt da nicht. Dann hat er so ganz locker gesagt, ah ja, wenn das nur während deiner Periode ist, dann nimmst du die Pille durch, dann hast du deine Periode nicht, ergo hast du die Schmerzen nicht, somit Problem gelöst. Mhm. Und ich dann so, ja cool, wenn das so einfach ist, ja, dann mache ich das. Ja, war dann auch so, ne? Ich habe dann die Pille durchgenommen. Und
jahrelang wahrscheinlich, oder?
Fast ein Jahrzehnt.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Mhm. Ich wusste damals nicht, was ich tat und warum ich das tat. Und irgendwann gab es dann einen Wohnortwechsel und somit auch den Frauenarztwechsel. Und als ich dann erzählte, ja, ich nehme hier die Pille durch. Und er so, wie, sie nehmen die Pille durch? Ich so, ja, hat mir der Kollege vorher empfohlen, weil ich so krasse Schmerzen habe. Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall, sie setzen die Pille jetzt erstmal ab und geben ihrem Körper Zeit, sich zu regenerieren. Und dann kam mir eben, dass der Körper sich dann angefangen hat, alles, was die Pille angerichtet hat, wieder rauszuschwemmen. Und das war halt nicht schön. Und aufgrund der Erfahrung, also ich hatte zum Beispiel auch einen Tumor am Darm, wurde mir dann 2018 in der zweiten OP entfernt. Ich hatte schon mit 18 Probleme an meinem Darm. Und der wurde aber nie gesehen, weil sich der Tumor um den Darm außenrum gewickelt hat und man das bei der Darmspiegelung nie gesehen hat. Und somit wurde ich als Reizdarm nach Hause geschickt. Mhm. Chill mal und habe nicht so viel Stress.
Verstehe.
Genau. Mhm. Stell dich so an, das ist so, mit so krassen Sprüchen geht man dann nach Hause. Mhm. Also letztendlich weiß ich, dass das durch die Pille kam, weil ich hatte, bevor ich die Pille genommen habe, hatte ich die Probleme nicht. Also hatte ich davor ganz normal meine Periode. Ja, es hat so ein bisschen gezwickt und gezwackt und gezogen, aber nicht so krass, dass ich nur auf dem Bett lag und gar nicht mehr aufstehen konnte. Ja, und als mir das klar war, habe ich gewusst, okay, also künstliche Hormone tun meinem Körper nicht gut, also fällt das schon mal weg. Werden sie auf Knopfdruck schwanger, hat auch nicht funktioniert. Und dann bin ich an meinen ganz eigenen Weg gegangen, der immer von den Ärzten begleitet war, allerdings selten für gut befunden.
Ich verstehe. Okay.
Und dadurch, dass die erste OP dass bei der ersten OP vieles falsch gemacht wurde, musste eine zweite OP hinterher, 2018 dann. Da hatte ich dann, die war jetzt tatsächlich am 13.04.2018. Das Datum habe ich im Kopf, weil das war so, ich feiere das so für mich immer so ein bisschen wie meinen zweiten Geburtstag, weil da kamen 3 Myome raus. Das eine Myom war 2,5 Kilo schwer.
Wahnsinn.
Also als ich dann so lag auf dem OP-Tisch, da sagte der Arzt, ja, sie sehen aus wie eine Frau in der 28. Woche. Und dann kam das alles raus, dann hat er nochmal richtig alles aufgeräumt, hat auch die Endometrioseherde, die ich hatte, richtig entfernt, hat es, also es war ein Profi, hat alles richtig aufgeräumt in mir, hat mich wieder zugenäht. Ich habe so einen ganzen einen Pfannenstiel, heißt es, glaube ich. Also von der rechten bis zur linken Hüfte habe ich...
Das weiß ich nicht, sonst würde ich dir gerade helfen. Ich weiß nicht, wie es heißt.
Ja. Einen Schnitt komplett über den ganzen Bauch durch. Ja, und da hat er eben den Tumor am Darm entfernt. Alles nochmal aufgeräumt. Die Gebärmutter hat mal aufgeklappt, zugeklappt, die Myome raus. Und das war... Also da lag ich 8 Stunden auf dem OP-Tisch und hinterher 3 Tage auf der Intensivstation. Und da haben die Schwestern auf der Intensivstation die haben alles gegeben, weil ich habe die Narkose nicht gut vertragen. Ich hatte dann Panikattacken, ich habe keine Luft bekommen. Ich habe auch nach der OP direkt Asthma entwickelt. Und das war eine heftige Zeit.
Mhm. Asthma kam jetzt durch die Narkose oder einfach, weißt du?
Ich vermute, man kriegt ja auch Antibiotika während so einer OP. Und ich habe zwar meine Allergien angegeben, aber keine Ahnung, es war dann halt so, es ging so Hand in Hand. Ne? Ich bin aus dem OP erwacht, hatte direkt auf der Intensivstation hatte ich Atemnot, teilweise Atemstillstand, wurde mich dann auch mit Maske und allem Sauerstoffversorgt haben und weiß ich nicht, was alles da war. Ich war da im Delirium die ganze Zeit. Und als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, hatte ich direkt, ich habe ganz schwer Luft bekommen. Ich hatte nach 5 Meter Gassi laufen mit dem Hund, hatte ich keine Luft mehr. Und irgendwann wurde dann auch bestätigt, ich habe Asthma. Und ja, mit Sprays und allem eingestellt mittlerweile, Gott sei Dank. Aber das war dann auch so ein langer Weg. Und ich hatte vorher kein Asthma. Also es war dann direkt aus dem OP raus und noch eine Diagnose obendrauf.
Mhm.
Ja.
Du hattest gerade einen Satz gesagt, dass du dann deinen eigenen medizinischen Weg gegangen bist, zwar mit den Ärzten irgendwie versucht hast abzuklären, aber die waren nicht immer einverstanden.
Nee.
Das klingt alles natürlich sehr kritisch, auch gegenüber der sogenannten Schulmedizin. Ja. War das so der Anfang deiner Reise zu den Dingen, zu natürlichen Dingen, ja, sei es Medikamente, sei es dann auch vielleicht Drogerieprodukte, sprich Shampoo, Duschgel, Düfte und dann auch letztendlich auch Putzmittel, über die wir gleich noch gesondert sprechen werden, auf jeden Fall. War da schon der Anfang oder hat das schon früher angefangen?
Nee, das war tatsächlich der Anfang, als mir bewusst wurde, okay, der ganze Gift, den ich meinem Körper angetan habe, ein Jahrzehnt, dass ich die Pille einfach durchgenommen habe, das war der Grund, warum mein Körper jetzt so drauf ist, wie er drauf ist. Ne? Einfach völlig am Ende ausgelaugt. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte vom Sofa ins Badezimmer und zurück und dann war mein Tag gelaufen. Dann war es das. Und ich hatte dann eben sehr viel Zeit zu forschen und sehr viel nachzulesen, was die Pille im Körper tut, wie das sich auswirkt auf den Hormonhaushalt, was überhaupt ein weiblicher Zyklus ist. Das war mir vorher weder bewusst noch klar, noch habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe meine Tage bekommen, fand ich scheiße, wie fast jede zweite Frau gefühlt, und habe mich auch mit dem Thema Weiblichkeit nie krass auseinandergesetzt, sondern wirklich erst da, wo ich Zeit hatte und krank auf dem Sofa lag, habe ich festgestellt, dass alles, was man so in den Körper reingibt, das kommt auch zurück. Und das, also die ganzen, der Körper arbeitet damit. Und wenn es ein Gift ist, dann schädigt man den Körper. Und wenn es was ist, was den Körper gut tut, dann mag man das eben auch. Ich habe seit Kindheit habe ich Neurodermitis und musste schon sehr früh lernen, dass ich nicht alles essen darf, zum Beispiel. Ich direkt zum Beispiel als Kind, wenn ich irgendwas gegessen habe, sofort einen Ausschlag im Gesicht hatte oder im ganzen Körper. Ja, das war richtig heftig. Und dann wurde mir einfach bewusst, was für ein Gift das ist, was ich mir da antue. Und dass das keinen Wert hat, weiterhin, wie von den schulmedizinischen Ärzten empfohlen, in die künstlichen Wechseljahre zu gehen oder künstliche Befruchtung, die wir auch versucht hatten, die wir dann aber abgebrochen oder abbrechen mussten, weil klar war, dass die erste OP nicht gut war und dass eine zweite sein muss. Und ich damals aber nicht bereit war, direkt im Anschluss eine zweite OP zu haben.
Mhm.
Ja, ich habe dann nochmal bis 2018 gewartet, bis ich mich ein zweites Mal operieren habe lassen.
Mhm.
Und ja, ich habe dann alles angefangen, in Frage zu stellen. Ne? Ich habe dann angefangen, weil ich wusste von meiner Kindheit, dass ich nicht alles essen darf, habe ich angefangen, die Inhaltsstoffe durchzugehen. Ich habe mit einem Allergologen und mit einer Heilpraktikerin rausgefunden, was ich jetzt definitiv, nachdem der Tumor und 15 cm Darm draußen sind, was ich dann definitiv nicht mehr essen kann. Und habe dann meine Ernährung umgestellt. Das war so der erste ganz krasse Schritt nach der OP. Ich habe dann mich komplett gegen künstliche Hormone in welcher Art auch immer entschieden und habe dann alles an Alternativmedizin, was ich irgendwie rechts und links auf dem Weg gefunden habe, alles in mich aufgesaugt. Was mir auch sehr gut geholfen hat, denn ich hatte jetzt 2019 die dritte und die letzte OP und da habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich auf dem richtigen Weg war, denn ich hatte dort die Diagnose Endometriose nicht rezidiv. Das heißt, es gibt keine neuen Entzündungsherde, sondern halt das, was schon mal da war. Das ist da, das kann man nicht wegzaubern. Aber ich habe keine neuen Herde. Ich habe die Gebärmutter hat sich super erholt von dem einmal aufschneiden, wieder zusammensetzen und die ganzen Myome, die Narben, sieht alles wunderbar aus und das passt alles. Und ich hatte da auch das Glück, dass die Ärzte einige Diagnosen, die ich vorher auf der Liste hatte, einfach gestrichen haben, weil die gesagt haben, hey, das hast du nicht. Also streichen wir das jetzt auch. Und das war für mich die Bestätigung schlechthin, dass die Schulmedizin einfach 5 Diagnosen, die vorher drauf standen, gestrichen hat, weil sie gesagt hat, nicht vorhanden. Mhm. Und ja, da fängst, also wenn du einmal an einem Eck anfängst, dann suchst du, siehst du plötzlich überall, Mensch, das ist auch was, was doof ist, weil, und da komme ich jetzt zum Thema Putzmittel, alles, was ich ins Abwasser gebe, kommt wieder zu mir zurück. Weil ich festgestellt habe und auch gelernt habe, dass die Klärwerke gar nicht alles rausklären können aus dem Abwasser, was wir abgeben. Und selbst das, was die rausklären, kommt durch den Klärschlamm wieder auf die Wiese. Mhm. Und dann dachte ich so, naja, das bringt ja dann gar nichts in meiner Welt. Und habe dann angefangen, alle Bereiche in meinem Leben umzustellen, von Kosmetik über Duschgel, was ich keins mehr benutze, sondern eben eine feste Seife, die keinen Konservierungsstoff oder sonst irgendwas drin hat. Am liebsten ohne Duftstoff, weil mir die zu krass in die Nase gehen, dann geht mir die Nase direkt zu. Was ich einfach nicht mehr, braucht ja nicht, ne? Also der Duft ist ja nur fürs Ego, sage ich immer. Aber tut ja nichts.
Mhm. Zumindest mal nichts Gutes. Vielleicht das Gegenteil.
Ja.
Gerade bei Allergikern, ne? Das kennt ja. Bevor wir gleich zu den Putzmitteln kommen, einfach nur eine Rückfrage. Du hattest gerade erzählt, du hast deine Ernährung komplett umgestellt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Falls jemand zuhört, der ähnliche Probleme hat oder sich ganzheitlich auch interessiert für deinen Weg oder auch Parallelen sieht, kannst du uns da ein paar Beispiele geben, wie du deine Ernährung umgestellt hast und was bedeutet das? Wahrscheinlich viel mehr natürliche Sachen, aber beschreib vielleicht mal.
Ja, also ich habe schon vorher sehr viel selber gekocht und auch ohne gewisse Fertigtüten. Habe dann aber trotzdem angefangen, die Inhaltsstoffe mir ganz genau anzusehen. Und das ist so der eine Bereich, weil sehr viele Inhaltsstoffe in der Lebensmittelindustrie nicht gut für den Menschen sind. Gleichzeitig habe ich von heute auf morgen habe ich mich glutenfrei ernährt, ohne Soja, aus diversen Gründen. Also zum einen kam das in meinem Allergietest raus, zum anderen hätte ich es auch ohnehin so gemacht, weil Soja den weiblichen Hormonzyklus komplett stört. Also das ist so ähnlich krass, je nachdem, wie viel Menge an Soja man natürlich auch zu sich nimmt und welches Soja. Aber man kann sich das vorstellen, dann kannst du dir so die Pille sparen. Wenn du jeden Tag so eine gewisse Anzahl an Sojaprodukten deinem Körper zuführst, dann reagiert das so, wie wenn du eine Pille nehmen würdest. Das ist einfach ein krasser Östrogenüberschuss, den du erzeugst, der mit dem der Körper nicht klarkommt.
Mhm, interessant. Gerade für die Veganer, die vielleicht zuhören. Ja, okay.
Ja, das tut mir immer so weh, weil Soja so mehr oder weniger das Nonplusultra ist, wenn man sich vegan ernähren möchte. Aber die wenigsten machen sich ernährungsphysiologisch Gedanken, was passiert mit meinem Körper, wenn Soja hinzugefügt wird. Und zwar nicht dieses Ursprungssoja, was zum Beispiel die Chinesen ja auch recht viel essen.
Die Soja.
Sondern, ja, sondern das industriell angebaute Soja, was so krass gedüngt wird und mit Kraftdünger versetzt wird, dass das so schnell wächst, wie wir es brauchen, weil wir so viel Sojaprodukte plötzlich herstellen müssen. Es kommt immer noch darauf an, natürlich, wie viel man zu sich nimmt und welche Qualität das hat, wo das herkommt, wie das angebaut wurde. Also spielen sehr viele Faktoren mit. Ich für mich habe dann einfach beschlossen, zum einen durch den Allergietest, zum anderen durch die Endometriose, dass Soja für mich, für meinen Körper, für meinen Hormonaushalt, den ich irgendwann mal wieder in Balance haben wollte, nicht in Frage kommt.
Mhm, verstanden. Danke auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit und für deine Tipps. Ich glaube, da kann sich jede Frau ein Stück von abschneiden, unabhängig von Diagnosen oder aktuellem hormonellen Zustand.
Ja.
Ja, glaube ich schon. Ne, weil je nachdem, in welchem Alter man ist, die Hormone begleiten uns ja unser ganzes Leben. Das fängt mit der Pubertät an und hört mit den Wechseljahren ja nicht auf. Also die Hormone sind ja immer da. Genau, danke Alex. So, und jetzt möchte ich gerne über deine Putzmittel sprechen. Über deine Putzhelden. Jetzt darfst du raus ausholen. Ich habe am Anfang erwähnt, Alexandra ist Unternehmerin. Sie hat mit ihrem Mann ein Start-up-Unternehmen gegründet und da geht's um Putzmittel. Scheinbar hat Alexandra ein Putzfimmel oder eine Leidenschaft zu dem Thema Putzen oder Putzmittel allgemein für sich entdeckt. Und ihre ganze Geschichte, die sie uns gerade erzählt hat, hat sicherlich damit zu tun. Und jetzt kannst du einsteigen und erzählen, wie die Idee dazu geboren ist. Was macht ihr da genau und wo kann man euch, sprechen wir gleich auch drüber, wo kann man euch finden und wo kann man eure Produkte herbekommen? Genau, erzähl mal.
Sehr gerne. Also, ich habe, als ich mich von der ersten OP noch erholt habe, war Putzen für mich eine Art Therapie. Weil ich konnte nichts anderes. Ich hatte keine Kraft. Das bisschen Kraft, das ich hatte, habe ich dann angefangen, so ein bisschen wenigstens im Haushalt die Küche zu putzen, um nicht so krass sich wertlos zu fühlen. Ne? Weil, also ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag irgendwie auf dem Sofa hocken kann, auf Dauer. Das tut mir nicht gut. Und immer wenn ich so ein bisschen Kraft hatte, habe ich gedacht, ach komm, dann putze ich jetzt den Bereich und den Bereich. Ich hatte ja Zeit, ich hatte ja keinen Stress. Und habe dann eben beim Thema Putzmittel festgestellt, okay, der ganze aggressive Mist, den ich bisher hatte, den kann ich nicht weiter nutzen. Weil mir einfach klar war, ich gebe das ins Abwasser, das wird vielleicht geklärt, vielleicht nicht geklärt im Klärwerk und landet aber trotzdem auf der Wiese und auf dem Feld, wo ich es trotzdem wieder zu mir nehme, egal ob es dann ins Grundwasser kommt, was ich wieder trinke, ob es auf meinem Salat landet, ob es die Kuh ist, die das mit gefressen hat. Also es ist einfach ein unendlicher Kreislauf, den wir da haben. Und wir schaffen es einfach nicht, den ganzen Gift, den wir da reingeben, rauszuhalten. Also ist die einzigste Alternative, kein Gift reinzugeben. Und ich bin dann recht schnell beim Thema Essigreiniger gelandet, was aber zur Folge hatte, dass der Essigreiniger, eine Essigsäure ist aggressiv und meine Hände sahen entsprechend schnell sehr offen aus, sehr in Mitleidenschaft gezogen und der einzigste Ausweg, der blieb, war Handschuhe zu tragen. Und ich hatte dann aber auch keinen Putzerfolg. Ne? Also ich bin so jemand, das muss dann schon auch was passieren, wenn ich einen Reiniger drauf sprühe. Und da passierte halt sehr wenig oder mit viel Muskelkraft und war total frustrierend für mich. War aber klar, ich werde nie wieder zurückgehen zu giftiger Chemie. Und ja, irgendwann sind wir dann auf das Thema biologisch aktive Enzyme gekommen. Wir haben ein Labor gefunden in Spanien, das sich mit dem Thema biologisch aktive Enzyme in Reinigungsmitteln schon Anfang 2000er beschäftigt hat und Reinigungsmittel mit diesem Wirkstoff herstellt. Und ja, so kamen dann die Putzhelden, weil mir schnell klar war, dass das richtig geiles Zeug ist, weil Enzyme sowieso in der Natur vorhanden sind. Also wir geben nichts Künstliches in die Natur rein, die sie irgendwie belastet, sondern Enzyme sind ja bei uns im Körper drin. Wenn wir keine Enzyme haben, dann geht oft kein Stoffwechsel voran. Und das sind ja Biokatalysatoren, die bestimmte Vorgänge im Körper zum Beispiel in Gang bringen. Und das war halt so cool, weil ich dachte, okay, das ist schon mal was, was sowieso da ist und was die Natur nicht zusätzlich belastet. Und das Allergeilste war, ich habe dann so Muster bekommen, die haben auch noch funktioniert. Weil ich hatte davor alles Mögliche ausprobiert an sämtlichen Herstellern, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, wo aber für mich nicht funktioniert hat. Und ja, das war 2019 haben wir gestartet und 2022 im September sind dann die Putzhelden rausgekommen.
Juhu. Schön. <Ja. lacht> Ganz toll. Ein langer Leidensweg, viele Erkenntnisse auf dem Weg dahin. Eine ja, besonders entwickelte Leidenschaft ist daraus entstanden. Du hast gesagt, du wolltest alles sauber haben, ohne Chemie am besten. Und was hast du getan? Du hast nicht den Kopf in den Sand gesetzt, wie man so schön sagt, sondern du hast daraus was gemacht, für dich was aufgebaut und mit Unterstützung deines Mannes habt ihr ein Unternehmen gegründet.
Ja.
Du hast mir auch verraten, dass eure Putzhelden, und das ist auch spannend, Alexandra hat mir gerade ihre Flaschen teilweise gezeigt, die kann man auch finden, Internet sagen wir gleich wo. Und jedes Putzmittel hat einen bestimmten Helden, ne? Eine Figur, die wird von der Agentur, von der Marketingagentur extra kreiert und einen durfte ich gerade kennenlernen. Das ist sehr, sehr spannend, dass das alles ein bisschen personifiziert wird. Ne? Also auch da ist eine Geschichte dahinter. Jedes einzelne Mittel hat eine eigene Geschichte. Und ich habe gerade schon gesagt zu dir, ich würde mich freuen, wenn so eine Alexandra auf irgendeiner Flasche mal zu sehen ist, als Heldin. Ah, nicht nur Putz, sondern grundsätzlich Heldin auf irgendeiner Flasche zu sehen. Ja, erzähl. Mhm.
Ich bin gespannt, was die Agentur mir so an Ergebnissen liefert.
Super, klasse. Und genau, warum macht ihr diese Veränderung? Weil diese ganzen Putzhelden habt ihr eigentlich schon kreiert, aber jetzt steht ihr quasi vor einem Relaunch. Das heißt, ihr werdet größer. Das ist der noch ganz normale, wahrscheinlich organische Schritt eines kleines Unternehmens, weil ihr bald in irgendeinem Baumarkt, das darfst du wahrscheinlich noch gar nicht verraten,
im Doch, Regal darf, steht. Ich darf
Doch, darfst du schon sagen? Ja, dann erzähl mal. Genau.
Ja, wir sind ab dem 30.04., also Stichtag ist der 30.04., da ist verkaufsoffener Sonntag, im Raiffeisenmarkt in Hersfeld. Das ist so ein total schöner, mit sehr viel Herzblut eingerichteter Baumarkt, wobei Baumarkt nicht das richtige Wort ist. Also das ist, du musst dir vorstellen, der Laden, der hat einen wunderschön gefliesten Boden, sehr viel Holz. Teilweise in manchen Abteilungen haben die sogar Holzfußboden verlegt. Also richtig schön eingerichtet. Ich glaube 4000 Quadratmeter groß. Und am 30.04. ziehen wir ein. Machen auch groß eine Putz-Action mit Putzvorführung. Und ja, deswegen nochmal der Relaunch, weil da die Erwartungshaltung natürlich eine höhere ist an das Marketingmaterial, an das Aussehen vom Display. Wir dürfen ein Display reinstellen mit all unseren Produkten, was ich extrem genial finde. dass der Einkaufsleiter uns auch einfach so supportet und pusht und uns diese Möglichkeit eröffnet, weil er sagt, hey, ich finde die Putzhelden genial, ich finde die Geschichte super, ihr seid hier aus dem Norden, regional, absolut ungiftig, besser geht's gar nicht. Mhm. Und wir passen einfach perfekt ins Sortiment rein, weil die viel mehr ins Thema regional und nachhaltig gehen möchten für ihre Kunden. Und da passen die Putzhelden einfach perfekt rein.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Ja. Das ist wahrscheinlich euer erster sogenannter B2B-Kunde. Ne? Also ansonsten hattet ihr ja immer einen Endkonsumenten wahrscheinlich als Käufer und habt ihr so einen Zwischenschritt. Und das macht euch sicherlich dann auch schon ein Stück professioneller und größer und bekannter. Und ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass das durch die Decke geht, euer Geschäft.
Und vielen Dank.
Und nicht nur im Raiffeisen in Hersfeld irgendwann zu finden ist, sondern vielleicht auch bei uns irgendwo in der Gegend. Und da freue ich mich drauf auf jeden Fall.
Ja.
Alexander, wo seid ihr zu finden? Also wenn ich jetzt als Endkonsumentin, als Frau oder Mann, wie auch immer, jetzt gerade zuhöre und denke, ach, die Alex möchte ich gerne erstens persönlich kennenlernen. Wo findet man dich persönlich? Und wo kann man deine Putzhelden bestellen, falls ich jetzt Interesse hätte?
Also, wenn du aus Jever kommen würdest, dann könntest du zum Beispiel in der Hofapotheke, dann sind ein paar Putzhelden schon eingezogen.
Ah, cool, okay.
Weil wir zwei Reiniger haben, die Hausstaubmilbe neutralisieren. Und das ist super spannend für Hausstauballergiker, Heuschnupfen, Geplagte und so weiter. Und ein Reiniger von uns kommt komplett ohne Duft und ohne Farbstoffe aus. Das heißt, für Allergiker, egal welche Art, perfekt geeignet. Wir werden, das darf ich dir auch schon verraten, in nächster Zeit ein Showroom in Jever haben, wo man sich mit mir in Verbindung setzen kann und sich das alles nochmal anschauen kann und zeigen lassen kann. Und ansonsten bin ich klar auf Social Media unterwegs. Auf Instagram heißt der Kanal Die Putzhelden. Wir haben einen Online-Shop, dieputzhelden.de. Das ist unsere Homepage und unser Online-Shop, wo man sich das nach Hause bestellen kann.
Habt ihr einen Mindesteinkaufswert? Ich frage jetzt mal, nee, gar nicht. Also ihr liefert ab der ersten Flasche. Ja. Ach, wie cool. Ja, also, liebe ZuhörerInnen, bitte sofort bestellen. Das stützt. Und gerade bei Allergiker bin ich natürlich gerade selbst wach geworden, ne? Weil ich habe gerade im Vorgespräch erzählt, wir leiden gerade alle gemeinsam, mein Mann und mein Kind, alle drei gemeinsam an irgendeiner aktuellen, Pollenflug. Wahrscheinlich ist es die Birke oder sonst wie. Aber Hausstaub ist bei uns auf jeden Fall auch ein Thema. Ach, wie cool, Alex. Dann, also ich werde auf jeden Fall alles verlinken, die Instagram-Seite, die Putzhelden, die Webseite, die Putzhelden. Wir kommen fast zum Schluss unseres Podcasts. Möchtest du noch irgendwas zu den Putzhelden sagen, vielleicht noch ein bisschen Werbung machen oder haben wir alles leer gesprochen?
Ja, vielleicht spannend für die Zuhörer, dass wir die Putzhelden in Glasflaschen abfüllen. Wir haben braune Glasflaschen als Gebinde uns entschieden. Wir haben einen Nachfüllkanister, das ist ein Weißblechkanister. Beide Gebinde haben für uns einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Recycling. War uns einfach wichtig, ne? Weil wenn alles, was in Plastik abgefüllt wird, also das Plastik recyceln wir nicht. Und das bisschen, was wir von dem Plastik recyceln könnten, da fängt schon an, dass die Verbundstoffe teilweise so schwierig sind, dass es dann einfach nicht zu recyceln geht. Deswegen Glas und deswegen Weißblech, weil wir da einfach sicherstellen und wissen, da gibt es einen Kreislauf. Aus Glas wird wieder Glas und aus Weißblech wird wieder Weißblech. Da gibt es einfach stabile Recycling-Kreisläufe. Das war uns extrem wichtig. Und wir kommen komplett ohne Gefahrstoffkennzeichnung aus. Das heißt, in der Theorie, wenn man sich an dem, oder wenn ein Kind irgendwie einen Schluck von nehmen würde, dann wäre das absolut kein Thema. Also mein Hund hat sich auch schon leider daran vergnügt und hat das Putzmittel gefressen und es ist nichts passiert. Und das ist so ein 3 Kilo Handtaschenhund. Total empfindlich, total sensibel. Ich muss ein eigenes Essen kochen, weil er alles sonst nicht verträgt. Aber das Putzmittel hat ihm nichts ausgemacht. Und das ist halt, das war für mich echt so krass, dass das nochmal so deutlich zu sehen. Das war ja keine Absicht, das war ein Unfall, dass er das getrunken hat und nichts, er hat einfach nichts gemacht. Und im Gegenteil, wenn ich ihm zum Beispiel ein Stück Hühnchen geben würde, das würde ich sofort machen.
Verstanden.
Ja, und das ist halt, ja, und das Coole ist einfach, dass meine Kunden das gleich erleben wie ich auch. Du putzt damit und hast sofort einen Putzerfolg und denkst so, wie geil. Wie konnte ich vorher ohne?
Verstehe. Wie schön. Man sieht, du bist ein eigener Fan deiner Produkte und so soll das auch sein. Ja. Ganz toll. Also, wie gesagt, viel Erfolg damit. Ich komme jetzt zu den Schlussfragen meines Podcasts, liebe Alexandra. Bist du soweit?
Ja.
Meine erste Frage lautet, was würde das Kind, was du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Du bist eine krasse Socke.
Yay. Cool, krasse Socke, du. Ja, und die letzte Frage für heute lautet, was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Dass wir merken, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alles miteinander verbunden ist. Und wir dann feststellen, egal was ich rausgebe, ob es was Positives ist oder was Negatives ist, es kommt auf die gleiche Weise wieder zu mir zurück. Und wenn sich das alle vergegenwärtigen würden, dann wäre, glaube ich, sehr viel mehr Liebe draußen unterwegs, weil wir uns alle nichts anderes als Liebe und Zugehörigkeit wünschen.
Vielen Dank dafür. Ich würde gerne einen Punkt dahinter setzen, wenn du einverstanden bist.
Sehr gerne.
Ein schöner Satz. Vielen Dank, meine Liebe. Ich packe alles in die Shownotes, wie versprochen. Falls du noch irgendwas ergänzen möchtest, kannst du mir gerne noch schreiben. Ansonsten würde ich jetzt gerne die ZuhörerInnen dazu appellieren, falls ihr Interesse an der Person Alexandra habt, wie gesagt, meldet euch bei ihr direkt, entweder über die Webseite oder über ihren Instagram-Kanal. Da ist sie sehr aktiv mit ihren Putzhelden, erzählt auch ein bisschen hier und da ihre Geschichte. Auch sehr interessant zu verfolgen. Und ja, ich wünsche allen Beteiligten hier und heute einen wunderschönen Tag. Die Sonne ist da, der Frühling ist da. Wir sind mitten im April, freuen uns drauf und hoffen, dass wir bald alle mit weniger Gefahrenstoffe und Inhaltsstoffe in irgendwelchen Lebensmittel, Putzmittel oder was auch immer in unserer gesamten Welt vorfinden, uns irgendwie alle gesünder pflegen. Allgemein, würde ich sagen.
Ja, danke schön, liebe Anna. Hat mich sehr gefreut.
Danke dir. Bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüssi.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.